The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 17. Oktober. Die Sprecherin des US-Präsidenten präsentierte den Journalisten am Abend Big News. Ihr Chef und Wladimir Putin hatten soeben telefoniert.
And the president feels like great progress was made on this call. They also agreed to have a high-level senior staff meeting convened as early as next week, which will then be followed by a meeting very likely between President Trump and President Putin as well. They talked about Budapest as being a location for that.
Es seien Fortschritte gemacht worden in diesem Telefonat. Ein Treffen in Budapest zwischen Putin und Trump ist geplant. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn heute empfängt Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Vorab, am Montag, hatte er in seiner Air Force One Richtung Putin gedroht mit dem großen T-Wort, Tomahawks.
I might say, look, if this war's not going to get settled, I'm going to send them Tomahawks. I may say that. The Tomahawk is an incredible weapon, very offensive weapon. And honestly, Russia does not need that. They don't need that. Yeah, I may tell them that if the war is not settled, that we may very well do it. We may not, but we may do it. I think it's appropriate to bring up. Yeah.
Trumps Botschaft an Moskau, er könnte der Ukraine Tomahawks schicken. Diese Marschflugkörper, benannt nach der indianischen Streitaxt, sind in der Lage, mit einer Reichweite von 1000 Kilometer und mehr weit in gegnerisches Gebiet einzudringen. Dort kann das Geschoss wichtige Ziele wie Kommandostellen, Bunker und Radaranlagen zerstören. Erst Putin hofieren, dann Putin drohen, jetzt wieder mit Putin treffen. Die Rolle des US-Präsidenten im Ukraine-Krieg ist eine wechselhafte. Mal ist er Moskau näher als Kiew, dann wieder andersherum. Claudia Major, sicherheitspolitische Expertin, fasste das neulich bei Markus Lanz so zusammen.
Sie haben Zusagen an Russland gemacht. Keiner NATO-Beitritt der Ukraine. Anerkennung der besetzten Gebiete. Eine Verhandlung über die Köpfe der Ukraine hinweg, als wäre sie schon gar kein souveräner Staat mehr. Und trotzdem hat Russland bislang keines dieser Angebote angenommen.
Oder wie Trump es unlängst formulierte.
I had a very good relationship with Vladimir Putin. But he just doesn't want to end that war. And I think it's making him look very bad. He could end it. He could end it quickly.
Putin wolle den Krieg einfach nicht beenden. Und ich denke, so Trump, das lässt ihn sehr schlecht dastehen. Er könnte ihn beenden. Er könnte ihn schnell beenden. Zitat Ende. Das tut Putin aber nicht. Und so setzt Trumps Tomahawk-Drohung den Rahmen für das heutige Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten in Washington. Laut Selenskyj habe eine ukrainische Delegation in den USA das Gespräch mit Trump vorbereitet. Es habe auch Treffen mit US-amerikanischen Rüstungs- und Energieunternehmen gegeben. Und, so Selenskyj in seiner gestrigen Videoansprache, Tomahawk-Marschflugkörper seien geeignet, ein dauerhaftes Fundament für einen Frieden zu legen.
Yeah. Можливість такого глобального впливу, ми робимо все.
In dieser Ansprache sagte Selenskyj auch, Zitat, nur die Vereinigten Staaten können einen solchen globalen Einfluss ausüben und wir tun alles, um sicherzustellen, dass andere Länder weltweit uns dabei unterstützen. Zitat Ende. Frieden durch Stärke, so hat es Trump im Hinblick auf den Gazakrieg formuliert. Und so formuliert es jetzt sein Verteidigungsminister im Hinblick auf die Ukraine. Soweit die Rhetorik. Militärexperten schätzen eine mögliche Lieferung der Tomahawks jedoch nicht als Gamechanger ein. Zum einen, weil die Stückzahl wohl zu gering wäre, zum anderen, weil die russische Flugabwehr darauf optimiert sei. Aber die USA wären damit auf eine neue Weise engagiert in diesem Krieg. Die Tomahawks sind ein Faustpfand für Donald Trump, mit dem er in seine neuen Gespräche geht. Heute mit Selenskyj, bald wohl nochmal mit Putin in Budapest. Tomahawk-Diplomatie. Ausgang ungewiss. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Pascal Rettig ist der Chef der jungen Gruppe der Unionsfraktion im Bundestag und erklärt die Rebellion gegen das schwarz-rote Rentenpaket.
Dass wir davon überzeugt sind, dass wir das der jungen Generation nicht zumuten können. Und deshalb muss es da Änderungen geben, sonst können wir dem nicht zustimmen.
Neuigkeiten vom Chip-Giganten TSMC hören wir von Börsenreporterin Anne Schwedt. Außerdem, die Welt sieht die Spezies des Nacktmulls mit neuen Augen und wir verabschieden einen ganz Großen der Popmusik.
So mitschreiben, die Rente ist sicher.
Dieser historische Satz vom CDU-Sozialpolitiker Norbert Blüm klingt heute wie ein Scherz. Die Rente ist das große Sorgenkind der Politik und bleibt es. Denn auch Schwarz-Rot scheut sich, das Schmerzhafte, aber Notwendige zu tun, nämlich die Kostenseite zu senken. 2023 betrugen die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland 380 Milliarden Euro. Und ein Viertel daraus wird aus Steuereinnahmen finanziert, Tendenz steigend. Schwarz-Rot will das Rentenniveau weiter stabilisieren, bei 48% bis 2031. Das steht im Koalitionsvertrag. Aber selbst darüber hinaus soll es höher liegen, als das Gesetz erlaubt. Das ist zumindest die Kritik der jungen Gruppe in der Union. Das sind 18 Politiker in der Unionsfraktion, die 35 Jahre oder jünger sind. Pascal Rettig ist einer von ihnen. 30 Jahre alt, CDU-Abgeordneter, er ist der Vorsitzende der jungen Gruppe und Vizechef der Jungen Union im Bund. Warum er gegen das Rentenpaket rebelliert, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Rettig.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Rettig, Sie und der Rest der jungen Gruppe in der Union-Bundestagsfraktion wollen dem Rentenpaket, wie es das Bundeskabinett beschlossen hat, nicht zustimmen. Erklären Sie uns doch mal, warum.
Gerne. Für uns ist klar, dass wir uns an das halten wollen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Da sind ja eine ganze Reihe an Maßnahmen drin, zum Beispiel die Aktivrente, die Frühstartrente,
die Mütterrente,
auch die Mütterrente. Und aus Sicht der jungen Generation gibt es eine ganze Reihe an Dingen, wo man kritisch sein kann. Sicherlich auch die Mütterrente, aber eben auch die Stabilisierung des Rentenniveaus bis zum Jahr 2031. Wir haben das aber vereinbart und deswegen stehen wir auch dazu. Wir wollen auch, dass die SPD an anderen Punkten auch koalitionstreu ist. Deswegen sind wir das auch. Aber der Gesetzesentwurf, der jetzt vorliegt zum Rentenpaket, geht deutlich über das hinaus, was vereinbart wurde. Vereinbart ist, das Rentenniveau bis 2031 auf 48% zu sichern und zu halten, dass es nicht darunter rutschen kann. Im Gesetzesentwurf entstehen aber dadurch jetzt auch Folgekosten für die Jahre 2032 bis 40 und auch darüber hinaus. Dargestellt ist es jetzt erstmal nur bis 2040. Und allein die Folgekosten für die Jahre 2032 bis 2040 liegen bei über 115 Milliarden Euro.
Lassen Sie uns noch mal kurz aufklären, was Sie genau damit meinen. Also Sie haben mir gesagt, im Koalitionsvertrag hat man sich geeinigt, das Rentenniveau bis 2031 auf 48% festzuschreiben. Da gehen Sie mit. Jetzt ist aber die Frage, was passiert nach 2031? Und darüber steht ja im Koalitionsvertrag nichts. Also es gibt keine Vereinbarung, wie geht es dann weiter. Es soll ja auch eine Rentenkommission kommen, die sich da tolle Ideen überlegt. Und Sie kritisieren jetzt, die Bundesarbeitsministerin hat mit ihrem Gesetzentwurf Fakten geschaffen, die über 2031 hinausgehen.
So ist es. Es ist in der Tat so, dass wir keine Vereinbarung für die 2030er Jahre oder beziehungsweise ab 2031 getroffen haben. Und das ist auch richtig, weil wir dafür ja die Rentenkommission haben. Wir haben vereinbart, dass die Rentenkommission ein Gesamtkonzept für die Zukunft der Altersvorsorge vorlegen soll. Und jetzt greifen wir dem aber mit dem Gesetzesentwurf an einem bestimmten Punkt, nämlich bei der Frage, wie die Haltelinie sich verändern soll oder das Rentenniveau, vor. Und jetzt könnte man meinen, wenn wir sagen, wir sichern das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 auf 48%, das machen wir dann künstlich, würde das ja bedeuten, dass wir eigentlich 2032 zu dem dann jetzt normal errechneten Rentenniveau zurückkehren müssten.
Wenn der Nachhaltigkeitsfaktor gelten würde, also der Faktor, der auf das Verhältnis von Einzahlern und Rentenbeziehern abzielt und berücksichtigt, wenn es weniger Einzahler und mehr Bezieher gibt, dann wirkt sich das auf die Rentensteigerung aus.
So ist es. Und statt das so zu machen, sieht der Gesetzentwurf jetzt aber vor, dass wir von dem bis dahin künstlich erhöhten Niveau, dass wir jetzt auch mit viel Steuergeld einmal künstlich erhöhen werden, dass wir von dort dann einfach weiterrechnen. Und das führt zu dieser extremen Kostenexplosion und zu einer unverhältnismäßigen Verschiebung.
Grob zusammengefasst, wird das Rentengesetz so umgesetzt, wie es im Moment im Entwurf steht, dann liegt das Rentenniveau dauerhaft um 1% höher, als es sich nach eigentlich geltendem Recht ergeben würde. Jetzt frage ich Sie, Herr Reddich, hat sich die Union da von der Bundesarbeitsministerin austricksen lassen? Oder war das gar ein bewusstes Zugeständnis um des Koalitionsfriedenswillens oder um beim Bürgergeld irgendetwas zu dealen? Also warum hat auch der Unionsteil im Bundeskabinett diesem Gesetzentwurf zugestimmt?
Ich kann natürlich jetzt nicht jede Erwägung aus dem Bundeskabinett nachvollziehen. Für uns als Parlament ist es klar, dass wir da jedenfalls noch extremen Beratungsbedarf haben und dass wir das so nicht mitmachen können. Was tatsächlich der Grund war, weiß ich nicht. Ich glaube aber, man muss natürlich schon ein Stück weit auch die Historie sehen. Und wir hatten uns ja auch ganz bewusst vorgenommen, dass wir schneller und zügiger die Gesetzesentwürfe durchbringen wollen als die Ampel. Das hat man hier versucht. Aber genauso ist es auch ehrlich gesagt völlig in Ordnung aus meiner Sicht, dass wir jetzt auch im Parlament über Änderungen sprechen. Das gehört auch dazu. Und deswegen kann ich auch die Auffassung nicht so ganz teilen, die an manchen Stellen vertreten wird, auch vom Koalitionspartner, dass jetzt argumentiert wird, naja, das sei ja im Kabinett beschlossen und deswegen müsste das Parlament dem jetzt auch zustimmen. Also dafür sind wir immer noch gewählte Abgeordnete, dass auch das Parlament jetzt einmal darüber berät und im Zweifel auch noch Änderungen vornimmt.
Der Kanzler jedenfalls hat der jungen Generation eine gerechte Rentenreform versprochen. Zuletzt hat er in der Generaldebatte im Bundestag gesagt, ich zitiere jetzt Friedrich Merz, die jungen Menschen in unserem Land dürfen nicht zusätzlich belastet werden, nur weil sie in der Unterzahl sind. So gesehen, Herr Reddick, nehmen Sie mit Ihrem Nein zu dem Rentengesetzentwurf den Kanzler ja beim Wort, oder?
Wir nehmen ihn beim Wort und auch nicht nur mit Blick auf die letzte Regierungserklärung, sondern auch auf seine erste, die er gehalten hat. Weil damals schon war er ja sehr klar und hat gesagt, dass wir mit aller Kraft einen neuen Generationenvertrag verwirklichen müssen. Und das ist auch dringend notwendig. Ich habe das jetzt die letzten Tage gesehen, seit wir das Thema auf die Agenda auch gesetzt haben, dass wir natürlich ganz viele Zuschriften bekommen. Und jetzt könnte man vielleicht eigentlich denken, naja, die ältere Generation, die müssen dann schreiben, dass es natürlich alles gar nicht geht und sie wollen die Haltlinie über die nächsten Jahrzehnte gesichert haben. Aber ganz viele ältere Menschen schreiben, wir wollen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder eine gute Rente haben, dass sie sich auf die Sozialsicherungssysteme verlassen können. Und dafür müssen wir jetzt dringend Reformen angehen.
Sie haben jetzt über die Unterstützer aus dem Volk sozusagen gesprochen. Wie ist es denn mit den Unterstützern in Ihrer eigenen Fraktion?
Bislang habe ich so wahrgenommen, dass es große Rückendeckung dafür gibt, dass wir zu dem stehen, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, aber eben nicht darüber hinausgehen. Und so habe ich jetzt auch viele Wortmeldungen, die in den letzten Tagen kamen, unter anderem ja auch vom Bundeskanzler und auch von unserem Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn, die beide gesagt haben, dass sie dafür großes Verständnis haben und dass wir darüber jetzt sprechen müssen, wahrgenommen. Und ein großer weiterer Teil der Fraktion hat das auch schon in verschiedenen Gesprächen so bestätigt. Insofern gehe ich auch davon aus, dass wir jetzt auch relativ schnell mit der SPD in Gespräche einsteigen und dann da hoffentlich auch zu Ergebnissen kommen.
Apropos SPD, da gibt es ja auch junge Abgeordnete. Sind Sie mit denen im Gespräch oder haben sogar dort Unterstützer?
Wir sind natürlich immer im Gespräch. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass wir zwischen den jungen Abgeordneten, wahrscheinlich zwischen Union und SPD, auch an manchen Stellen nicht so ganz große Schnittmengen haben. Trotzdem reden wir natürlich darüber und ich würde mich jedenfalls freuen, wenn es gelingen würde, auch zwischen den Generationen, zwischen den Fraktionen und Parteien, mal einen Konsens daherzustellen, weil eins muss uns ja auch klar sein. Wir reden hier vor allem auch darüber, welches Signal wir an die junge Generation senden und ob wir das Aufstiegsversprechen erneuert bekommen, das früher mal galt und heute nicht mehr so richtig gilt, dass der nächsten Generation auch mal wieder besser gehen wird.
Diesen Satz übrigens, lieber Herr Reddick, hätte ein SPD-Bundestagsabgeordneter genauso sprechen können. Also es gibt sie doch, die Schnittmengen. Jetzt mal konkret, wie geht es weiter? Der Gesetzentwurf war ja gestern in der ersten Lesung im Bundestag und nun?
Erste Lesung hat jetzt stattgefunden. Jetzt geht es in die parlamentarischen Beratungen. Wir haben in 2 Wochen dann die nächste Sitzungswoche. Und ich gehe davon aus, dass wir dann relativ schnell auch in die Berichterstattergespräche gehen, also zwischen den Fraktionen verhandeln. Und dann werden wir sehen, ob wir schnell zu einem Kompromiss kommen oder ob es noch längere Zeit dauert. Aus meiner Sicht ist es ziemlich einfach. Wir haben einen Kompromiss im Koalitionsvertrag geschlossen und an dem müssen wir uns einfach nur halten. Deswegen könnte man das auch sehr, sehr zügig klären.
Wenn sich an dem Gesetzentwurf nichts ändert, bleibt dann die junge Gruppe bei ihrem Nein zu diesem Entwurf. Sie haben 18 Stimmen und können damit das Gesetz kippen, denn die Koalition hat im Bundestag ja nur 12 Stimmen Mehrheit. Also bleibt es bei dem Nein, wenn es kein Entgegenkommen gibt.
Ist völlig klar. Wir haben sehr deutlich gesagt, dass der Gesetzesentwurf, so wie er vorliegt, für uns nicht zustimmungsfähig ist. Und deshalb werden wir natürlich auch dabei bleiben. Wir haben das Ganze ja jetzt nicht gemacht, nur um mal eine große PR-Aktion zu starten oder irgendwie in die Medien zu kommen, sondern weil es uns wirklich darum geht, dass wir davon überzeugt sind, dass wir das der jungen Generation nicht zumuten können. Und deshalb muss es da Änderungen geben, sonst können wir dem nicht zustimmen.
Herr Reddick, ich danke Ihnen sehr für Ihre klaren Worte und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag.
Schönen Tag an alle. Vielen Dank.
Wer nicht wirbt, der stirbt. Das wusste schon der alte Henry Ford. Und das gilt heute mehr denn je für Unternehmer, aber auch für Arbeitnehmer, wo die Selbstdarstellung gerade bei LinkedIn immer wichtiger wird. Hier bekommt man Kontakt zu Kunden und anderen Unternehmen und auch zu möglichen Arbeitgebern. Darum starten wir ein Pioneer Bootcamp. Das LinkedIn Playbook: Verstehen, Posten, Wirken. Die LinkedIn-Expertin Lara Sophie Botur erklärt Ihnen, wie Sie sichtbar werden auf LinkedIn, wie Sie aus der Masse herausstechen und wie Sie einen Post schreiben, den andere auch wirklich lesen und im besten Fall auch darauf reagieren. Sie lernen alles über das richtige Storytelling, damit Sie wahrgenommen werden. Einen Tag Druckbetankung auf der Pioneer 2 am 28. November. Und alle Infos, die finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben die Anleger mit Interesse die neuesten Nachrichten von TSMC verfolgt, dem Chip-Riesen aus Taiwan. Anne Schwedt in New York, einen schönen guten Morgen. Was sind denn da für Neuigkeiten?
Hallo Dagmar, ja, TSMC hat neue Bilanzen vorgelegt und konnte mit seinen Zahlen echt beeindrucken und erneut Rekorde aufstellen. Der Quartalsgewinn stieg um fast 40% im Vergleich zum Vorjahr, stärker als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz legte um rund 30% zu, getragen vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz, also Prozessoren, die unter anderem in Systemen wie von Nvidia und Apple eingesetzt werden. Anwendungen im Bereich Hochleistungsrechnen und KI machen mittlerweile über die Hälfte des Gesamtumsatzes aus, während Smartphones und Autochips eher an Bedeutung verlieren. Das Management Mensch spricht von einer KI-Megatrendphase, die das Geschäft auch dauerhaft beflügeln dürfte. Entsprechend hob das Unternehmen auch seine Jahresprognose das zweite Mal in Folge an. Jetzt peilt TSMC ein Umsatzwachstum im mittleren 30%-Bereich an. Gleichzeitig warnt TSMC aber auch vor kurzfristiger Unsicherheit durch mögliche neue US-Strafzölle und Exportauflagen gegenüber China. An der Börse wurden die Zahlen aber gefeiert, die Aktie erreichte neues Rekordhoch, bevor sie dann aber leicht zurückkam, also aber ein deutliches Signal, wie stark die Investoren an das globale KI-Wachstum glauben, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass das Geheimnis für ein langes Leben ausgerechnet im hässlichsten Tier der Welt stecken könnte. Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Bei Nacktmullen allerdings ist das so eine Sache. Die kleinen Wesen leben vielleicht genau deshalb unter der Erde. Sie sehen aus wie faltige rosa Meerschweinchen, nur ohne Fell. Dafür haben sie zwei große Nagezähne mit Überbiss und als wäre das nicht genug, hören und sehen sie auch noch schlecht. Aber unter Tage führen sie in Nacktmullgemeinschaften ein Leben, das man sich über der Erde zum Vorbild nehmen könnte. Hier gilt das Prinzip der gelebten Arbeitsteilung. Ein Mull räumt auf, der andere Mull putzt die Toilette oder bringt den Müll weg und der nächste Mull gräbt den Tunnel weiter. Und über all dem wacht die Mullkönigin. Das alles hat eine japanische Studie offenbart, für die die Tiere in Glasröhren und ausgestattet mit einem Chip beobachtet wurden. Aber damit nicht genug. Forscher haben eine weitere Superpower des Nacktmulls entdeckt. Sie erklärt, warum die Mulle mit ihren über 30 Jahren die langlebigsten Nagetiere der Welt sind. Dahinter steckt ein Protein, das ihre Zellen repariert. Und das könnte auch für den Menschen hilfreich werden und der Schlüssel für ein langes, gesundes Leben sein. Soweit die nackten Tatsachen. Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, während es auf der Erde gerade nicht einfach ist, scheint das Leben unter der Erde sehr in Ordnung zu sein. Zumindest, wenn man ein Nacktmull ist.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Sich die größten Hits der 80er ohne die Schlager-Ikone Jack White vorzustellen. Die Musikwelt trauert. Sie verliert einen der erfolgreichsten deutschen Schlagerproduzenten. Jack White starb gestern im Alter von 85 Jahren. Über 1 Milliarde verkaufte Tonträger und unzählige Songs, die die Welt ein kleines Stück besser machten. Es ist ein musikalisches Vermächtnis, das auch nach seinem Tod weiterwirkt. Jack White, bürgerlich Horst Nussbaum, arbeitete mit dem Who is Who der deutschen Schlagerlandschaft und schrieb Hits wie »Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben« für Jürgen Markus oder »Schöne Maid« für Toni Marshall. Lieder, die Lebensgefühl konservieren. Es ist die Lebensfreude, die aus seinen Liedern klingt. Jack White schrieb Musikgeschichte und ohne ihn wäre die Geschichte nicht dieselbe. Als David Hasselhoff Looking for Freedom in der Silvesternacht 89 vor dem Brandenburger Tor sang, wurde sein Song die Hymne für einen historischen Moment. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. But freedom, I have none. Ein Symbol für Freiheit. Jack Whites Musik brachte Menschen zusammen, über Generationen hinweg. Sie bleibt im kollektiven Gedächtnis. Und gerade deshalb ist Jack White am Ende unsterblich. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.